unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab, wie greife ich darauf zu, wie mache ich das Ganze sicher? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulka, tätig für die Quorum Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Data Science, wie kommen die Scientisten zu ihren Daten, was machen sie damit und welche Werkzeuge brauchen Sie? Das ist ein bisschen so der Rahmen für heute. Wir haben heute zwei Gäste, wobei eigentlich sind wir die Gäste. Wir haben uns heute eingeladen im neuen Red Hat Office. Danke mal fürs Hosting, dass wir da sein dürfen. Stellt sich vielleicht mal kurz vor, wir haben heute Matthias Rettl und den Clemens Zauchner, einmal die Red Hat, einmal die IT Power Services. Gebt uns einmal kurz die Intro. Matthias, vielleicht beginnst du.
Ja, erst einmal vielen Dank, Andi und Christoph, für die herzliche Einladung. Es freut mich natürlich sehr. Mein Name ist Matthias Rettl. Ich bin bei Red Hat in Österreich seit 6 Jahren als Account Solution Architect tätig. Das heißt, ich habe jetzt keinen speziellen Produktfokus, sondern betreue eigentlich unser gesamtes Portfolio für eine Handvoll österreichischer Enterprise-Kunden. Das sind 5 Kunden, die ich damit betreue. Und ja, freue mich schon auf ein nettes Gespräch heute.
Danke dir. Clemens.
Ja, danke auch von mir für die Einladung. Ich bin der Clemens bei IT Power Services oder ITPS kurz. Mein offizieller Jobtitel dort ist Data Scientist.
Mhm. Ja, Data Scientist. Wir haben in der Vorbesprechung, Christoph und ich, uns ein bisschen schon Gedanken gemacht. Und was macht der Data Scientist? Das ist einmal die erste Frage gewesen. Und wir haben uns gedacht, vielleicht kannst du es beschreiben. Insofern, du hast vor 5, 6 Jahren, glaube ich, angefangen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Sind fast 7 Jahre.
Sogar, 7 Jahre schon, bei der okay. ITPS, ja. Was hast du der ITPS erzählt, dass die geglaubt haben, die brauchen die
damals? Das ist eine gute Frage, das ist schon so lange her. Prinzipiell haben wir einfach darüber geredet, bei ITPS als Firma betreuen sie sehr viele Systeme, die sehr datenintensiv sind, aber bis zu dem Zeitpunkt nur so Betriebssystem-Oberkante. Was dann mit den Daten selber passiert, haben sie sich nie so genau angeschaut, aber sie haben bemerkt, dass es schon bei vielen Kunden in verschiedenen Segmenten, also nicht nur bei den großen, sondern auch bei den kleineren und vor allem mittleren Unternehmen, die Fragen gibt, was steckt denn eigentlich in den Daten drin? Und wir sind damals als 5-köpfiges Team von einer anderen Firma zu ITPS gewechselt, der Reihe nach. Ich war der Erste und wir haben gesagt, ja, wir können uns die Daten anschauen, wir können da gemeinsam arbeiten. Und wir haben auch damals schon begonnen, in die eigene Software, die ITPS schreibt, uns Gedanken zu machen, wie man Data Science dort reinbringen kann und haben dann die Smart Alerts gemeinsam erarbeitet. Das ist so eine Anomalieerkennung sozusagen, wenn ein Server nicht mehr ganz normal rennt. Genau, und so sind wir da losgestartet. Einfach die Frage, was kann man denn mit den Daten, die so da sind, machen? Welche Fragestellung ist eigentlich die man sinnvoll bearbeiten sollte und wo man lieber die Finger davon lässt.
Okay. Und wenn du jetzt die ersten paar Jahre hernimmst in deiner Rolle, hat die ITPS das bekommen, was ihr gemeint habt, mit den Daten zu tun oder tun zu können?
Weil ja und nein.
Diese Fragestellung, okay, schaut mal in die Daten, ist es ja abstrakt,
genau,
was kannst du aus einem Produkt bauen, was ist die Lösung oder was ist das Leistungsspektrum
dahinter? Es ist ja schwierig zu vermitteln, wo der Mehrwert liegt, wenn jemand überhaupt nicht auf den Zug überhaupt aufgestiegen ist, wenn er sagt, ja, was erzählt sie mir da, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber dort, wo man auf offene Ohren stößt, wo vielleicht das Problem schon erkannt wurde, da haben wir schon einiges Interessantes gemacht in den letzten Jahren. Also es ist schon, und auch das Einbauen in die eigene Software, das ist einerseits für die Software gut und für den allein für den Marketingauftritt davon, weil mittlerweile ist ja alles KI, aber es hat da für die Weiterentwicklung im Team sehr viel getan, weil wir sind als Data Science Team dorthin gekommen und wenn man solche Projekte anschaut, wenn man mit Daten arbeitet, gibt es extrem viele unterschiedliche Jobrollen, die da eigentlich beteiligt sind. Jetzt sind wir aber als Data Science Team zur Firma gekommen. Jetzt war die Frage, okay, wir haben jetzt einen kleinen Prototypen gemacht, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das war der Startschuss so für mich, in ein bisschen andere Themen reinzustarten, wie so CI/CD-Pipelines, wie man wie kann ich so eine Software überhaupt rausbringen? Wie schaffe ich das, dass wir diese Software, wir installieren die Software beim Kunden, idealerweise macht es der Kunde sogar selber. Die Frage ist, wie kann man ihm so eine Applikation überhaupt rüberschmeißen, die dann anfängt, selber Modelle zu trainieren und so weiter. Wie kann man so ein ganzes Werk überhaupt aufbauen? Und da war viel Richtung Containerisierung zu lernen für mich. Und so bin ich auch ein bisschen in die ganze Containerwelt und dann auch OpenShift-Welt reingestoßen. Also sie haben einerseits schon oft das bekommen, was sie geglaubt haben zu bekommen, aber auch gerade von meiner Seite auch sehr viel, wo wir Synergien, sage ich jetzt einmal, genutzt haben, wo wir einfach als Team, also das bestehende Team bei TPS und das auch gewachsene mittlerweile und unsere Expertise irgendwie zusammengebracht haben und dann auch was Neues geschaffen haben.
Vieles hat sich entwickelt.
Sehr viel, ja. Okay. Und ganz zufällig.
Jetzt noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wie bist du zur Data Science gekommen?
Auch über einen Zufall. Also ich habe in Innsbruck studiert und habe dann ein Auslandssemester in Frankreich gemacht und habe dann dort einen Kurs auf Französisch gewählt. Ich habe in der Schule Französisch gehabt, war nicht besonders erfolgreich und haben wir dann gedacht, zweiter Versuch. Aber es ist ja so, man muss eine gewisse Anzahl von ECTS machen und irgendwann haben wir gedacht, ich würde gerne den französischen Kurs nehmen, aber wenn ich den nicht schaffe, weil ich zu schlecht Französisch spreche dafür, habe ich vielleicht ein Problem. Und dann habe ich sicherheitshalber einfach einen Kurs mehr genommen, dass wenn mir die ECTS von dem einen Kurs abgehen, dass ich einfach noch was Zweites habe. Ich glaube, das hat geheißen, der Kurs Consumer Behavior oder so. Ich habe gedacht, okay, Marketing, das geht schon, den mache ich einfach mit. Und ich habe mich da nicht so genau damit beschäftigt, worum es in dem Kurs überhaupt geht. Ich habe mir gedacht, wird schon passen. Und in dem Kurs ist es aber nicht wirklich um Marketing gegangen, sondern eigentlich um die Arbeit mit Daten, um Kundenverhalten vorherzusagen. Und damals hat das Ganze noch Data Mining geheißen. Erste Modelle zu trainieren, um einen Churn zu modellieren zum Beispiel, das war für mich komplett neu. Und das hat mir irgendwie die Augen geöffnet und gesagt, okay, das will ich weitermachen. Ich habe dann auch viel mit dem Professor gesprochen. Und mir bin einfach in die Thematik eingearbeitet und habe mich dann dazu entschlossen, einen spezialisierten Master zu machen. Bin nach London gegangen und habe dort studiert und bin dann ein bisschen in England hängen geblieben und habe dann als Data Scientist gearbeitet.
Im Supermarkt?
Im Supermarkt auch, ja. Zu den Spitzenzeiten, zum Beispiel zu Weihnachten, da muss man auch aus dem Büro. Ich habe die Uniform immer noch.
Du hast eine Uniform gekriegt, weil ich das gesehen habe, das ist Sainsbury's, oder?
Die Supermarktkette in England. Also ich habe so ein violett-orange Sjackerl, also die Hose habe ich selber beisteuern müssen, die Handschuhe habe ich auch noch, mit denen trage ich jedes Jahr den Christbaum. Also es ist super, hat auch Spaß gemacht und es war faszinierend zu sehen, wie viel Alkohol getrunken wird zu Weihnachten. Also man kommt nicht nach mit dem Einschlichten.
Was waren da so Projekte, die ihr bei dieser Firma gemacht habt?
Es war extrem vielfältig. Es waren ein paar makabere Projekte dabei, zum Beispiel, welche Rinderart man halten sollte, um den Fleischbedarf möglichst gut zu treffen, den man im Supermarkt hat. Das ist ein bisschen makaber. Es gibt andere makabere Projekte, zum Beispiel dann in Kombination dazu, wo man Milchfarmen baut und so, also die eher trübere Seite, aber auch zum Beispiel, wie das Shelf Life von Wein ausschaut, wie lange kann man Wein verkaufen, bis sich die Kunden beschweren, oder wie hängt das chemische Profil von einem Wein mit den Beschreibungen von einem Sommelier zusammen? Gar nicht, ist die Kurzform. Wir haben uns angeschaut, wie man die Zeitslots optimieren kann. Ein Kunde bestellt und sagt, ich hätte jetzt gern meine Lieferung entweder in der Früh, bevor ich in die Arbeit fahre, oder am Abend, wenn ich nach Hause komme, und in dazwischen ist nichts. Und da war die Frage, wie kann man das die Kunden so incentivieren, dass sie zu einer gewissen Zeit, und zwar nicht mehr in der Früh und am Abend, sondern irgendwo dazwischen bestellen. Gleichzeitig haben wir uns auch angeschaut, wie man die Schichten plant für die Lkw-Fahrer, also wie viele Lkws man pro Tag einsetzt, um dann diese Deliveries wieder rauszubringen. Und das Ganze so zu machen, dass man möglichst diese Spitzen abfedern kann. Und da, wenn ich sage, ich habe in der Früh 10 LKWs, die mal rausfahren, um die ersten Slots zu bringen, dann habe ich 10 Leute, die LKWs fahren und die haben den ganzen Tag nichts mehr zu tun. Das ist ja nicht zielführend. Und das Ganze anzuschauen über die ganzen Supermärkte hinweg, waren alles so Produkte, wenn man es anschaut, wie man einen Range plant. Das heißt, man hat eine Kategorie, irgendeine, jetzt haben wir Milchprodukte oder irgendwas, und dann sagt man, ich habe so und so viele Regaleinheiten, welche Produkte stelle ich dorthin, in welchem Supermarkt, wie schaut es aus. Also wir haben uns verschiedenste Dinge angeschaut, es war extrem spannende Zeit, muss ich sagen. Da habe ich auch sehr viel gelernt.
Ja. Und das aber schon, wenn ich jetzt rechne, vor 10 Jahren, muss das gewesen sein schon?
Ja, vor 10 Jahren habe ich dort ungefähr begonnen. Ja, jetzt ist 2026.
Das heißt, du viele, viele Geschäftsfelder für die ITPS, was du für sie neu erschließen kannst, mit dem Wissen, was du da mitbringst.
Ja, teilweise muss man sagen, ist es sehr veraltet. Also wenn ich zurückdenke an mein Master-Thesis, das war im NLP-Bereich, also Natural Language Processing, also mit natürlicher Sprache umgehen. Ich habe da meine Masterarbeit im Rahmen von einem Wettbewerb gemacht, da wo Firmen Projekte ausschreiben, man kann sich bewerben und die ganzen Masterarbeiten, die dann geschrieben werden, werden dann bewertet und prämiert. Ich habe mit EasyJet da zusammengearbeitet und habe ihre Kundenumfrage ausgewertet. Und wenn ich mir das heute, über 10 Jahre danach, anschaue, ist es ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Also heutzutage wäre das Arbeit von 5 Sekunden wahrscheinlich. Und man könnte es auf viel bessere Arten und Weisen machen, aber ja, die Zeit dreht sich sehr schnell oft.
Dreht sich sehr schnell und 10 Jahre ist viel. Also ist in 10 Jahren ist in der Technologie eine unpackbar lange Zeit.
Wenn man sich ja denkt, also dieses Projekt mit den Schichten, Schichtplanungsmodellen, war das erste Projekt, das in AWS in der neuen Cloud mit Spark und so produktiv gegangen ist. Heutzutage würde man es einfach ganz anders lösen. Nicht mehr so. Und ich habe vor kurzem von der Problemstellung her ein ähnliches Projekt bearbeitet und da habe ich dann schon bemerkt, wie sich da die, auch wenn es eine sehr alteingesessene Technologie eigentlich ist, wie sehr sich sie trotzdem noch verändert und wie viel einfacher das jetzt heutzutage ist. Also es ist schon faszinierend, was sie alles so tut.
Naja, das hängt auch zu einem großen Teil damit zusammen, dass sich natürlich das Deck darunter immer weiterentwickelt, mit kleinen und größeren Verbesserungen. Du hast es vorher schon genannt, OpenShift ist ein Tool oder ein Baustein in einem Data Scientist Kasten, würde ich jetzt einmal so sagen. Du hast zuerst gesagt, eigentlich so Infrastruktur, das war am Anfang wenig interessant und mittlerweile musst du aber immer mehr sozusagen in dieses Feld auch eintauchen, glaube ich. Gell? Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Das heißt, wir reden jetzt über OpenShift, deswegen ist auch der Matthias da. Du bist seit wann bist du bei der Red Hat?
Seit Herbst 2019, also 6 Jahre jetzt.
6 Jahre, okay. Mhm. Und auch da hat sich einiges getan, natürlich mit dem ganzen AI-Thema, aber das ganze OpenShift-Thema, Containerisierung, ist überall ein Thema. Kommt jetzt auch immer mehr in die klassischen Bereiche der IT. Wie bist du zu Red Hat gekommen? Wie ist dein Werdegang sozusagen und warum ist es jetzt dann die Red Hat geworden?
Ja, also mein Werdegang, wenn ich mal ganz weit zurückspiele, ich habe vor 35 Jahren schon als Programmierer angefangen. Damals hat man da gar nicht Developer gesagt oder Softwareentwickler. Damals war man wirklich noch Programmierer. Es war keine Maus auf meinem Tisch. Da habe ich 6 Jahre mehr oder weniger Code geschrieben und Software entwickelt in einer kleinen Firma in Kärnten. Und wir haben so Software geschrieben für Baunebengewerbe, für Hotellerie. Und da bin ich mehr oder weniger aus meinem Hobby Computer basteln und spielen, habe das professionalisiert und bin so mehr oder weniger in die Softwareentwicklung gekommen. Und die Firma hat es aber dann leider zerlegt aufgrund Umständen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte. Und dann bin ich eigentlich in eine andere kleine Firma in Kärnten gekommen und von dort in die Infrastruktur gerutscht. Das heißt Server, Netzwerk, Storage. Also Storage war damals noch nicht, Netzwerk, ja, da hast du dann einen Hub gehabt, wenn man sich das leisten konnte, sogar einen Switch. Und das war noch alles sehr rudimentär. Und von dort bin ich dann zur ACP gekommen, noch in sehr frühen Phasen der ACP. Hat es zwar schon fast in ganz Österreich gegeben, aber das war noch ein relativ kleines Team. Ich habe dort die Technikleitung in Kärnten übernommen und wir waren eigentlich alles Generalisten. Das heißt, jeder hat halt Server, Netzwerk und Festplatten, sage ich einmal, gekannt, gekonnt. Und irgendwann haben wir aber beschlossen, wir müssen uns spezialisieren. Und dann war es ein bisschen ein großer Raum, ich kann mich noch gut erinnern, mit fast der ganzen Technikmannschaft. Und dann haben wir so abgestimmt, wer will Server machen, viele Hände nach oben gegangen. Wer will Netzwerk machen, noch mehr Hände nach oben gegangen. Mhm. Wer will Storage machen, meine Hand ist nach oben gegangen. Ich war da so ziemlich der Einzige, weil alle anderen haben gesagt...
Warst du langsam oder was?
Nein, gar nicht. Mir hat das eigentlich immer interessiert und viele haben mir gesagt, puh, das möchte ich nicht angehen. Ja, weil beim Netzwerk, wenn ich da was falsch mache, naja, mein Gott, dann rebootet vielleicht einmal ein Switch, beim Server rebootet der. Mhm. Wenn du beim Storage was falsch machst, sind die Daten weg. Und da haben wir dann auch gedacht, das war so Ende der 90er, puh, stimmt eigentlich, aber gut, jetzt habe ich schon aufgezeigt, jetzt mache ich das. Und dann habe ich so, glaube ich, 1998 oder so meinen ersten Fiber-Channel-Kurs bei Brocade gemacht, bei Compact damals noch und habe meine ersten Storage-Trainings. Und so bin ich eigentlich in diesen Storage-Bereich vor vielen Jahren reingewachsen. Und ja, dann im Jahr 2006 war das, hat die NetApp bei mir angeklopft und gemeint, sie würden gerne ihr Team verstärken. Und das hat mir eigentlich sehr getaugt, weil mit NetApp habe ich nicht so viel zu tun gehabt davor. Wusste aber, dass es eine coole Technologie ist, dass die Sachen können, die andere nicht können. Und wusste auch, dass die in Bereichen von Kunden drinnen sind, die mich sehr interessieren, einfach wo es wirklich um hochkritische Tier 1, Tier 0 Applikationen geht, um Georeplikation, um große Cluster-Systeme. Metro Cluster ist damals relativ frisch rausgekommen. Und das hat mir von Anfang an totalen Spaß gemacht. Und war da die ersten 2-3 Jahre eigentlich, ich sage immer, da habe ich noch richtig gearbeitet, da war ich Professional Services Engineer, da war ich im Rechenzentrum, habe Racks aufgebaut, habe Datenmigrationen gemacht, habe mit Kunden die Systeme implementiert. Danach bin ich in den Pre-Sales gewechselt und dann war PowerPoint meine Waffe für viele und lange Zeit. Aber diese Zeit im Rechenzentrum hat mir natürlich sehr gut geholfen, das Verständnis auch zu kriegen und die Technologie wirklich zu verstehen. Und ja, es ist bei mir heute noch so. Storage ist immer noch, ich bin immer noch bei Red Hat Subject Matter Expert für den Bereich Storage, weil da gibt es nicht sehr viele, die aus dem Eck kommen. Und jeder ist immer froh, wenn er mich fragen kann. Wir haben auch eine eigene Storage-Lösung, die wir jetzt gar nicht so als Mitbewerb zu NetApp sehen, sondern das ist eigentlich für Edge-Use-Cases gedacht. Aber auch da musst du das Verständnis haben über Datenintegrität, über Backup-Recovery, wie funktioniert das Ganze. Das ist schon ein Spezialwissen. Und ich sage immer, wenn man bei mir die Venen aufschneidet, es rinnt immer noch Datenmanagement raus. Das ist immer noch.
Probieren wir heute nicht aus, oder?
Nein, ich glaube es nicht. Aber das ist immer noch ein Thema, das ich sehr heiß liebe. Und ich freue mich einfach total, dass wir mit der NetApp so gut zusammenarbeiten. Ich kann mich noch erinnern, weil wir gerade von OpenShift geredet haben, das war irgendwann einmal im Sommer 2016, habe jetzt ein bisschen nach recherchiert im Zuge der Vorbereitung für den Termin. Da haben wir von der NetApp gehört, vom Produktmanagement, ja, wir bringen da jetzt in Kürze etwas Neues, nämlich einen Data Management Layer für Kubernetes und das nennt sich Trident. Und wir bei der NetApp, wir haben alle gesagt, ja super, total toll, aber was ist Kubernetes? Was ist das überhaupt? Ja. Dann haben wir alle einmal Google anstrengen müssen, da mal schauen müssen, was tut das überhaupt? Und ehrlich gesagt, ich habe damals gedacht, naja, das ist wieder irgendein so ein Zeug, das ist in ein paar Jahren vielleicht eh wieder weg. Was soll das? Dass das der neue geile Scheiß wird, der eigentlich die ganze IT grundlegend verändert, der dieses Cloud-Native-Computing, diese Containerisierung und diese Technologien, die so viel Groundbreaking eigentlich in der Technologie ändert, davon da bin ich damals nicht ausgegangen. Und da hatte die NetApp Gott sei Dank die Weitsicht und hat da ganz, ganz früh angefangen damit und sicher auch zum Erfolg von Kubernetes mit beigetragen, mit dem Trident Layer. Und das ist auch heute noch einer der, wenn nicht mit Abstand, beste Integration in diese ganze Welt. Und man sieht einfach, das funktioniert. Ja. Und dann im 2018er Jahr, also nach 12 Jahren NetApp, habe ich eine persönliche Veränderung gehabt, bin von Wien nach Kärnten gezogen und da wusste ich einfach, dass ich kann meinen Job da nicht mehr von Remote machen, war dann ein Jahr bei einem Kärntner Cloud Provider und von dort hat dann irgendwann einmal der Udo Urbancic, den wir auch seit vielen, vielen Jahren von der NetApp kennen, der Geschäftsführer der Red Hat Österreich war, bei mir angeklopft und gesagt, Matthias, ich suche eigentlich genau jemanden wie dich, einen Account Solution Architect. Und ich habe gesagt, Red Hat, das ist doch das Linux-Zeug, oder? So, glaube ich, wörtlich sogar gesagt. Und ich habe gesagt, ja, aber das machst du schon. Und ja, das hat mir sofort getaugt. Sein Elan in dem Ganzen und dieser Open-Source-Gedanke, dass die ganze Firma einfach sich sehr offen dargestellt hat von der ersten Sekunde und das auch bis heute ist. Das war einfach total toll. Und
ich glaube, ein großer Aspekt bei der Red Hat ist ja auch, dass sie sich das ja auch ganz groß draufschreiben, developerfreundlich und immer sehr stark in diesen Communities drinnen, eben in diesen Open-Source-Communities. Ich glaube auch im Data-Science-Umfeld ohne Open-Source würde überhaupt nichts gehen. Also das ist sicher ein großer Beitrag, den die Red Hat da leistet.
Unbedingt, weil es ist alles, was wir machen, ist Open Source. Wir haben nichts, kein Stückchen proprietäre Software. Wir haben schon viele Unternehmen dazugekauft, von KVM angefangen, über viele andere Stacks und haben alles immer dann Open Sourced. Das ist natürlich ein großer Aufwand, weil man muss doch dieses Development Model komplett von proprietär auf Open Source umstellen. Aber wir machen das eigentlich mit allem, was wir tun. Wir sind zwar seit 2019 eine IBM Tochterfirma, wir hängen ganz oben irgendwo im Top-Management zusammen, aber so sind wir immer noch eine eigenständige Firma, die sich mit der IBM ganz gut abstimmt, aber dieser Open-Source-Weg, das ist einfach unser Weg, wie wir Software entwickeln. Und das, glaube ich, ist auch jetzt gerade Thema Data Sovereignty, Software Sovereignty, glaube ich, in aller Munde noch mehr, als es vorher war. Und das ist gut so und da bin ich froh, dass wir diesen Weg haben, behalten werden für immer und ewig.
Puh, starke Aussage. Ja, heute. Aufnehmen.
Sonst wären wir nicht mehr
Red Hat. Ja, absolut.
Da merkt er, dass die Red Hat ein bisschen auf IBM abgefärbt hat. Ich glaube, viele Leute haben eine Sicht, wie sie das Ganze sehen und viele sehen das auch kritisch im Open-Source-Bereich, aber IBM hat letztes Jahr, glaube ich, war es zum Beispiel Dockling komplett, es war immer Open Source, aber das haben sie an die Linux Foundation gegeben. Das ist so ein führendes Tool, wenn man Dokumente für LLMs verarbeiten will. Das kommt aus IBM Research und ist mittlerweile ein Open Source Produkt oder Projekt. Und da gibt es viele, viele andere Beispiele im letzten Jahr, was sich da getan hat, wo dadurch IBM ein bisschen interessanterweise zum Platzhirschen geworden ist. Also ich glaube, Dockling, an dem kommt man nicht vorbei. Das ist so das erfolgreichste IBM Produkt. Im letzten Jahr gewesen.
Jetzt habt ihr gerade, glaube ich, sehr eindrucksvoll irgendwie dargelegt, dass das Thema Open Source euch beide treibt in einer gewissen Form und tief in euch verankert ist. Auch jetzt vielleicht aus der NetApp-Historie mit Trident schon, das war damals eigentlich auch Open Source. Man hat was gemacht, das nicht bezahlt wurde und hat das einfach einmal als Integrationstool zur Verfügung gestellt. Das Thema Infrastruktur und Storage, ich glaube, das seid ihr nicht so ganz aligned, weil du sagst, du hast das schon 30 Jahre in deinem Blut. Und Clemens, bei dir habe ich in Erinnerung, so irgendwann in den Vorgesprächen, das war da am Anfang relativ scheißegal, was dieses Storage da dahinter denn überhaupt soll.
Generell, Netzwerk war mir bis zum gewissen Grad wurscht. Ich habe gewusst, wo ich da, wenn ich mit einem Remote-System reden muss, was ich da eingeben muss, aber wenn da was nicht funktioniert, also keine Ahnung, warum nicht. Und bei Storage war einfach, ich schreibe auf die Festplatte raus oder auf ein S3 von mir aus noch. Das waren so die zwei Optionen. Wie das dann funktioniert, was da im Hintergrund passiert, überhaupt keinen Plan. Und das ist eine der größten Hürden, wenn man sagt, ich habe jetzt ein kleines Data Science Projekt gemacht, jetzt haben wir einen schönen Prototypen, irgendwo ein Jupyter Notebook. Wie kann ich das jetzt betreiben, wie bringe ich das raus? Da steht man dann oft an und da kommt man dann drauf, okay, jetzt habe ich in ein zweites Projekt mehr eingetreten, das so ein bisschen so ausschaut wie ein Softwareentwicklungsprojekt, aber vielleicht nicht mehr ganz so deterministisch ist am Ende vom System her. Wie teste ich sowas? Wie integriere ich sowas? Wie komme ich dann zu meinen Daten? Weil in der Regel ist ein Data Science Projekt einmal irgendwo Datenexport, entweder CSV-File oder irgendwelche Paket-Files oder sonstigen Files. Ja, jetzt habe ich dann vielleicht irgendein Live-System dahinter, jetzt sind vielleicht die Datenmengen größer, ich habe vielleicht Echtdaten, Echtzeitdaten, irgendwelche solche Herausforderungen. Mit denen habe ich mich so gar nicht beschäftigt.
Und war aber dann in diesen 7 Jahren ITPS-Reise als Datenscientist irgendwann ein Thema, dem du dich gestellt hast, oder?
Ja, durchaus. Also Ich würde mich jetzt immer noch nicht als Storage-Experten bezeichnen, sondern ziemlich genau das Gegenteil davon. Aber ich habe gerade im letzten Jahr sehr viel gelernt, teilweise ein bisschen auf die harte Tour, in einer CephOne-Situation bei einem Kunden, wo der Cluster fast gestorben wäre, aufgrund des Storages. Was auch sehr meine Meinung zu im Cluster integrierten Storage geprägt hat. Oder finalisiert hat. Aber ja, also mittlerweile habe ich zumindest eine Meinung zu Storage. Das war vor einem Jahr vielleicht noch nicht so. Ja, so, also so richtig mit Storage beschäftigen, begonnen habe ich mich eigentlich mit der OpenShift-Virtualisierung. Also vorher habe ich halt irgendwie geschaut, dass ich ein Storage im Cluster habe. Wie der dann im Hintergrund ausschaut und was das dann wirklich ist, war mir wurscht. Hauptsache ich kann einen PVC anlegen am Ende. Das ist so die Developer-Sicht drauf. Das hat mir dann schon wieder gereicht. Was das dann nach hinten macht, war mir relativ wurscht. Wie das ausschaut, was ich dafür tun muss, ist mir egal. Und ob das jetzt ein Storage ist, der im Cluster ist oder nicht im Cluster ist, war mir egal. Ich habe also RWX, RWO, ich habe einfach irgendwas genommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, also es hat mir nichts gesagt, ich habe das einfach verwendet und manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, ich habe die Leute gehabt, mit denen ich reden kann, die haben das dann gelöst für mich, auf wundersame Art und Weise ist das Problem weggegangen, warum habe ich nicht verstanden. Und je mehr ich in die Thematik reingegangen bin und je mehr ich mit OpenShift Virtualisierung beschäftigt habe und dann wie man eine VM von einem Node auf den anderen bekommt und was das dann bedeutet, habe ich mal angefangen, ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und ich habe mich ziemlich tief mit OpenShift Virtualisierung beschäftigt und da kommt man dann einfach nicht mehr drum herum und dann habe ich mich einfach viel, viel stärker mit den ganzen Themen auseinandergesetzt und dann auch über die Virtualisierer der OpenShift Cluster in OpenShift zu betreiben, wo man dann auch wieder so Fragestellungen hat, wenn auf einmal ein Kunde daherkommt und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne einen OpenShift-Cluster in OpenShift, also Hosted Control Planes, kann ich das komplett von meinem Netzwerk-Traffic eigentlich rauslesen? Wie schaut das aus mit einem Storage-Netzwerk? Wie gehe ich generell mit Storage um und so? Da muss man sich einfach viel tiefgehender damit beschäftigen. Da kann ich nicht gleich sagen, ja, irgendwie geht schon, sondern muss ich mir sagen, was passiert denn eigentlich wirklich? Und das war schon, oder das ist noch immer, ich kann noch nicht in der Vergangenheitsform davon sprechen, das ist noch immer eine steile Lernkurve, aber es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist bei uns in der Firma, ich habe einfach die Experten dafür, die immer wieder anzapfen kann und sagen kann, okay, ich stehe gerade komplett an.
Ja, und was ich auch ein bisschen miterlebt habe in der Arbeit oder in der Zusammenarbeit, dass ihr da wirklich auch sehr experimentell einmal loslegt und mit einem, ich glaube, es heißt Innovation Lab, auch wirklich euch einmal zusammensetzt und sagt, hey, die Expertise von der Seite, die Expertise von der Seite, legen wir es zusammen und erarbeiten uns dann Lösungen und ganzheitliche Ansätze.
Genau, und das war eigentlich, also ich glaube, mein dritter Arbeitstag bei der Firma war, wir haben uns damals in einem alten Büro in einem Besprechungszimmer zusammengesetzt, der Wolfi, der René und ich, und dann haben wir mal geschaut, wie man Python und Machine Learning auf einer alten IBM i betreiben kann, alt im Sinne von alt eingesessen, gibt es ja schon lange. Und haben uns dort ein bisschen angenähert. Ich habe Python gekannt und Data Science, IBM i, habe überhaupt noch nie gehört, was das ist, was das, ja, das begegnet einem einfach nicht, wenn man nicht in der Sparte ist. Aber der Wolfi und der René waren natürlich die Experten dafür. Und dann haben wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt und da gearbeitet dran. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Und das war so die erste Begebenheit. Und aus dem hat sich so viel entwickelt, dass wir einfach gesagt haben, okay, ich habe ein Problem. Ich glaube, dass du weißt, wie man sowas lösen könnte. Und das passiert einfach regelmäßig. Das passiert, ohne wirklich einen Prozess dafür zu haben. So richtig, wir wachsen immer mehr und es wird immer mehr ein Prozess aufgesetzt dafür, dass man das irgendwie erhalten kann, auch wenn man groß wächst, weil das ja nicht ganz so einfach ist. Wenn 10 Leute, 20 Leute in der Firma sind, geht man gleich mal zu jemandem und sagt, du, ich habe gerade ein Problem, wie können wir das lösen? Bei 50, 60 wird es schon ein bisschen schwieriger, weil da einfach die Wege schon weiter sind irgendwo, aber wir setzen uns da einfach zusammen und probieren Dinge aus und es ist einfach, wir haben so ein buntes Feld, wir haben Leute, die seit Jahrzehnten IT machen in den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Storage ist, ob das Netzwerk ist, ob das einfach serverseitig ist, ob das auf Betriebssystemseite ist, ob das Softwareentwicklung ist mittlerweile. Also wir haben sehr, sehr erfahrene Softwareentwickler. Wir haben Leute, die mit einem Praktikum bei uns gestartet sind und mittlerweile ein bisschen Softwareentwicklungsgurus geworden sind. Wir haben Leute dabei, die aus komplett anderen Bereichen kommen und jetzt ein neues Geschäft erlernen sozusagen oder die auch schon bevor sie zu uns gekommen sind, einen gewissen Wandel hinter sich. Also es ist einfach komplett unterschiedliche Hintergründe, die da zusammenkommen. Und aus dem entwickelt sich sehr, sehr oft was Interessantes. Und so ist es ja zustande gekommen, dass ich überhaupt in einer Gruppe dabei war, die sich mit OpenShift beschäftigt hat. Da hat es einfach, es wurde erkannt, dass OpenShift ein Thema wird. immer mehr, das auch bei unseren Kunden ist. Und wir haben dann 2019 im Oktober zum ersten Mal probiert, einen Power Cluster, also IBM Power Architektur, CPU-Architektur, OpenShift drauf zu installieren. Und das war damals generell die OpenShift-Installation noch ein bisschen schwieriger, als sie heute ist. Und auf Power war sie so gut wie unmöglich. Also hat man viel massieren müssen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir einfach echt noch keinen Plan gehabt. Wir haben einfach gesagt, okay, wir schauen es uns einmal an. Und dann so, okay, ich glaube, man braucht da irgendwie so OC-Tool. Was ist denn das? Wo kriegen wir das her? So haben wir gestartet. Also wir haben echt keine Ahnung gehabt. Und das hat sich dann doch, man lernt schon sehr viel, wenn man die Probleme hat, wenn man was probiert, was eigentlich nicht funktioniert. Da gibt es keinen Happy Path.
Matthias, ihr setzt das jetzt auch bei den Kunden. Also ich glaube, es ist so, wie es das du beschrieben hast, geht es wirklich sehr, sehr viel. Dass das einfach mal aufgekommen ist, das Thema, dass dann alle gesagt haben, so, jetzt schauen wir uns das einmal an. Und dann macht man halt seine ersten Gehversuche, stoßt auf die ersten Grenzen irgendwie. Aus der Red Hat-Sicht, wie hat sich das jetzt entwickelt in den letzten 5 Jahren? Einerseits, OpenShift war am Anfang dann doch eher, so wie du gesagt hast, das ist ein bisschen diese kleine Insel. Jetzt dringt es immer mehr in die auch kritische, absolut kritische Bereiche, wo man früher sich gedacht hätte, na, wenn da was kaputt ist, dann können wir gleich zusperren. Jetzt starten da die Container neu. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, aber ganz interessant, was der Clemens da gesagt hat. Wir leben in der IT ja in dieser Schichtenwelt. Ja, ganz unten hat man quasi den Dirt, sage ich mal, also das Rechenzentrum, die Klimaanlagen, die Kabel, drauf kommen an, die Server, die Hardware, diese Sachen bei der NetApp, natürlich die Hardware, aber was den Mehrwert bietet, ist ja ONTAP zum Beispiel als Betriebssystem. Und so geht das schichtenweise nach oben und jeder ist in seiner Schicht, vielleicht hat er eine gewisse Expertise, Schnittstellen zu den Schichten ein bisschen drüber und drunter, aber ich sage mal, mich als Plattformbetreiber und Red Hat baut eben Plattformen, das ist das, was wir tun, das ist ja unser Hauptgeschäft, also von Linux über OpenShift, das sind ja alles Plattformen. Mich interessiert jetzt auch nicht, wie der Server unten gekühlt wird. Ja. Und genau so ist es für ganz oben die Applikation oder den End-Use-Case, die Leute, die das betreiben, die, so wie der Clemens sagt, müssen jetzt nicht verstehen, wie funktioniert jetzt wirklich ein Datacenter-Failover auf Storage-Ebene. Das muss eigentlich die Schicht drunter einem abnehmen. Und das ist das, warum wir diese Plattformen überhaupt bauen, um eben diese Abstraktionen zu bauen und nicht eben Leute wie den Clemens oder Leute, die sich mit den Inhalten der Daten beschäftigen, dazu zu zwingen, sich plötzlich mit diesen Bits and Bytes, mit diesen langweiligen, hässlichen Technologien drunter zu beschäftigen, die sie eigentlich gar nicht von ihrer Arbeit ablenken sollen. Und das ist das, was OpenShift als Mehrwert bietet. Das heißt, OpenShift ist es ist natürlich eine Plattform, um Containerbetrieb zu machen. Das ist es, ich sage mal, in Linie 1b vielleicht. In erster Linie ist es eigentlich eine Development-Plattform, um für Software-Developer Werkzeuge bereitzustellen, die ihnen quasi diese Abstraktion des Betriebssystems drunter, dieser Containertechnologie, all dieser wirklich extrem komplexen Zusammenhänge abnimmt und ihnen einfach die Möglichkeit gibt, sich darauf zu fokussieren, was sie gern tun, nämlich Code schreiben, noch besseren Code zu schreiben, Applikationen zu testen, das besser zu machen. Und Data im Data Science-Bereich. Also es gibt ja, ich habe das eine recht nette Grafik, die habe ich auf LinkedIn einmal gefunden, von einem indischen Kollegen, nicht von Red Hat, sondern das ist ein externer, aber das ist wunderschön gezeichnet. Es gibt ja diese Möbius-Schleifen, diese DevOps-Schleifen, wo man einfach sieht, wie so ein Softwareprojekt entsteht, von der Idee über die Planung, über die Entwicklung, dieses Testing und, bis es halt in die Operations dann rübergeht. Und diese Möbius-Schleifen, die zieht sich hier endlos durch. Diese gleiche Möbius-Schleifen hat er gezeichnet für den Data Science und Machine Learning Bereich, wie einfach Modelle entstehen aus einer Business-Idee mit Daten sammeln. Die Daten müssen dann irgendwann mal ausgeputzt werden, damit man nur mit sinnvollen Daten arbeitet. Dann ist Training und Monitoring und diese ganzen Sachen. Da gibt es auch diese Schleife. Und MLOps ist eigentlich die Verheiratung dieser zwei Schleifen und da hat er wunderschön zwei Möbius-Schleifen ineinander gebaut. Und das ist genau das, was der Clemens beschrieben hat. Und woran viele AI-Projekte scheitern. Es werden tolle Modelle gebaut und irgendwie kriegt man es aber nicht wirklich in Operations. Man kriegt es nicht zum Leben, sodass es quasi für den Business einen Mehrwert bietet. Das ganze Invest, das ist eine große Invest, die Unternehmen haben, dass die sich auch dann rechnen, sondern okay, dann habe ich mein Modell. Ein Modell ist eine tote Materie, das sind Bits und Bytes, die irgendwo herumliegen. Aber erst wenn ich wirklich einen Mehrwert daraus generiere, dann kommt das auch zum Leben und dann ist es KI. Davor ist es ein Modell. Und um das zu schaffen, diese Brücke zwischen Software-Development auf der einen Seite, dem Data-Science-Bereich hin Richtung MLOps und dieses ML-Engineering oder wie diese Begriffe ändern sich momentan relativ stark. Und um da diese doppelte Möbius-Schleifen abzubilden, gibt es eben OpenShift AI. Das verbindet das Ganze, das verbindet diese Welten und schafft es einfach, die Software, die ich um ein Modell dann baue, gemeinsam mit den Daten, die ich dafür brauche und das ganze Datenmanagement dahinter, egal ob das S3 ist, ob das RWX oder RWO oder was auch immer da dahinter ist, das Ganze zu verheiraten, dass ich das Ganze dann wirklich auch in einen produktiven Betrieb kriege. Und das ist der Job, den wir eigentlich von Red Hat machen. Das heißt, wir bauen keine Modelle, wir benutzen Modelle, die teilweise von der IBM kommen. Wir bauen keine Hardware runter, keine GPUs, was auch immer, sondern wir bauen dazwischen die Schicht, eben diese Plattform, um Entwicklern und Entwicklerinnen und Data Scientists die Möglichkeiten und die Werkzeuge zu geben, um quasi die ganze Entwicklung zum Leben zu kriegen.
Und das ist also die Ebene, auf der ich eingestiegen bin, weil das wichtigste Ziel, das man im Data Science-Bereich hat oder haben sollte, ist Reproduzierbarkeit. Man will, wenn ich die gleichen Daten reingebe, am Ende das Gleiche rauskriegen. Das heißt, wenn ich irgendwo es muss ja gar kein tolles Machine Learning-Modell sein, es kann einfach nur irgendeine Datenvisualisierung sein. Wenn ich heute sage, die Antwort ist 3, dann will ich, wenn ich in 5 Tagen das wieder produzieren muss, wieder auf die Antwort 3 kommen und nicht auf einmal auf 3,5 oder 10 oder sonst irgendwas. Ich will wieder auf 3 kommen. Das heißt, man muss immer schauen, dass ich Daten versioniere, dass ich den Code versioniere, dass ich einfach Pipelines in irgendwo, und das muss jetzt gar nichts Großes sein, das können einfach nur schöne Bash-Skripte sein mit einer Datenbank, die irgendwo, also es muss keine fette OpenShift-Plattform sein, aber die Grundprinzipien sind die gleiche. Das Schöne, das mir OpenShift bringt, ist, dass ich mein ganzes Environment irgendwo deklarativ ablegen kann und so reproduzieren kann. Und ich komme aus der Data Science-Ecke und deswegen sind mir diese ganzen GitOps-Prinzipien so nahe, weil man denkt, ja, genau so will ich arbeiten. Ich will nicht meine Umgebungen irgendwie da händisch pflegen, weil ich vergesse ja alles. Also ich bin sehr vergesslich, ich habe viele Projekte und wenn ich das eine Projekt angreife, dann habe ich vergessen, wie es vorherige war. Ich kann mich einfach nicht erinnern, das geht ja nicht aus. Und ich will das auch gar nicht müssen. Und es geht so weit, dass, also ich arbeite in der Firma momentan noch einen Linux-Arbeitsplatz und ich habe Ansible-Skripts, die mir dann prinzipiell aufsetzen, dass er einfach ins Active Directory eingebunden werden kann und so weiter, weil diese ganzen Dinge, das ist sowas von obermühsam, sich das irgendwie zusammenzuschneidern, das will ich einfach einmal machen und dann, wenn ich es wieder brauche, hätte ich es gerne einfach auf Knopfdruck wieder. Und das sind diese ganzen Grundprinzipien. Wenn ich irgendwas deklarativ beschreiben kann, dann habe ich einfach gewonnen. Weil dann, wenn dann auch noch der Mechanismus im Hintergrund dazu führt, dass es wirklich wieder gleich ist, dann habe ich einfach schon sehr, sehr viele Punkte abgehakt auf einer langen Liste von Sachen, die entstehen, wenn ich 2 Möbius-Schleifen verheirate.
Zauberwort GitOps.
Ja. Mhm.
Das ist das, wie viele Kunden von uns im Rechenzentrum, im OpenShift natürlich arbeiten, mussten aber komplett umdenken. Das heißt, das ist nicht jetzt etwas, da installiere ich mal was und dann arbeite ich halt so, sondern das bedarf einem kompletten neuen Denkprozess. Und das ist sicher nicht einfach, weil viele natürlich, die jetzt in Operations-Bereichen bei Kunden vielleicht seit 15, 20, 30 Jahren arbeiten, die haben gern Kontinuität. Und Stabilität Und plötzlich kommt jemand daher und sagt, du beschreibst jetzt deine Server, wie sie ausschauen sollen, deine Software, wie sie funktionieren soll und jeden einzelnen Bereich in einer Textdatei, in einer YAML-Datei und das speicherst in einem Git. Und sobald du dort auf Commit druckst, tut sich plötzlich irgendwas und Server rebooten und installieren sich vielleicht neu und in Wirklichkeit der Applikation sollte nichts davon merken. Das ist etwas, das hätte man vorher, wenn man das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, hätte gesagt, du bist verrückt. Ja? Das wird sich in der Open Systems Welt nie abspielen. Vielleicht Mainframe oder dort, aber nicht auf x86. Und das ist aber heute Realität. Und so arbeiten viele Kunden schon, nicht alle.
Wir haben dann einmal geredet, dass wir da einmal ein bisschen auf den Storage-Stell hinkommen. Du hast irgendwann einmal gesagt, wenn du zu einem Kunden kommst und der hat irgendwie netter Beweinsatz und es geht dann um OpenShift, dann sagst du, cool, dann werden wir da voraussichtlich nur sehr kleine Probleme haben, wenn überhaupt. Was sind aus deiner Sicht da die Vorteile mit einer NetApp gemeinsam im OpenShift-Umfeld?
Ganz klar, es ist Trident. Trident ist einfach so weit gegoren als CSI-Layer, also als Container-Storage-Interface, dass die Einbindung von einem doch sehr komplexen System, wie es ein NetApp ist, mit dem ganzen Multiprotocolling, mit egal ob es Metro-Cluster, ob es SnapMirror, ob es welche Technologien auch dahinter stecken, sehr, sehr einfach wird. Und auch in diesem Plattformprinzip dem Kunden wieder sehr viel Komplexität abnimmt. Und es funktioniert. Also es gibt sehr viele andere Beispiele, die das auch versuchen, wo es aber, sage ich mal, noch sehr rudimentär in Kinderschuhen steckt, wo Dinge, die funktionieren sollten, dann vielleicht doch nicht funktionieren und im entscheidenden Moment plötzlich Riesenprobleme verursachen. Und das ist, was der Clemens früher auch gesagt hat, das willst du halt nicht haben in einer Tier-1-Applikation, wo es wirklich um hochkritische und sensible Daten geht, wo dein Business vielleicht drauf hängt, wo du vielleicht im öffentlichen Bereich 10, 100.000 Benutzer gleichzeitig drauf hast, wo auf einmal aus irgendeinem Grund das heißt, tut mir jetzt leid, aber jetzt müssen wir einen Restore fahren. Das willst du einfach nicht, ja. Nur weil irgendeine Softwarekomponente vielleicht was gemacht hat, was im Engineering vorher nicht bedacht wurde. Und da hat Trident einfach sehr, sehr weit die Nase vorn. Also auch mit dem Trident Protect, wo man sich darauf verlassen kann, okay, wenn ich jetzt wirklich sollte was passieren, kann ich sehr schnell und mit diesen NetApp-Mitteln, die man eh kennt, wenn man halt die NetApp kennt, darauf zugreifen und kann man einfach ziemlich sicher sein, dass ich keinen Datenverlust erleben werde. Und das habe ich in meinen 12 Jahren NetApp, kann ich mit Fug und Recht behaupten, nicht ein Bit Daten verloren. Und das habe ich in den Jahren, die ich davor gearbeitet habe, mit anderen Systemen, gut, das war eine andere Zeit, muss man auch sagen.
War das da waren immer so, die anderen schuld, gell?
Da waren jetzt sowieso immer die anderen schuld. Aber nein, das funktioniert einfach sehr gut. Und auch so, die Zusammenarbeit mit NetApp funktioniert, sowohl da auf lokaler Ebene natürlich mit uns, wir kennen uns ja alle immer noch sehr, sehr gut, wir aber auch auf internationaler Ebene als Technologiepartner einfach wunderbar, wenn man da was braucht. Die Wege sind sehr kurz und dieser Gedanke, dieser offene Austausch wird einfach gelebt und das ist einfach schön.
Ja. Ich glaube, dann kommen wir zu einer kurzen Abschlussrunde. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr breiten Bogen gespannt. Clemens, jetzt hättet ihr verstanden, dass, also das würde ich jetzt einmal so sehen, dass die Data Scientistinnen und Scientisten in der ITPS gekommen sind, um zu bleiben. Also ihr habt euch da gut eingesetzt oder eingebettet. Wie schauen aus deiner Sicht die nächsten, weiß ich nicht, 12 Monate, 18 Monate, was sind eure Themen, die euch in der nächsten Zeit so beschäftigen?
Also momentan ist halt das große Thema LLMs. Jetzt gibt es ja viele Bewegungen, die sagen, wie kann ich die LLMs bei mir selber hosten, wenn ich vielleicht nicht gerade auf amerikanische Services zugreifen will. Das ist ja gerade auch so ein Thema. Und generell, es gibt einfach viele Dinge, wo ich sage, ich brauche jetzt gar kein riesiges Modell. Es reicht da vielleicht ein kleineres, das ich bei mir im eigenen Rechenzentrum halte und wo ich dann gewisse Sachen mache. Und das ist was, das sehen wir jetzt schon im letzten Jahr sehr stark, dass da Kunden auf uns zukommen. Das wird sich nicht gerade, das wird nicht gerade weniger werden. Und wo generell also ein großer Handlungsbedarf besteht, ist generell Datenmanagement. Die Frage, wo liegen meine Daten, in welchen Systemen, wer darf darauf zugreifen, wer kümmert sich um die Datenqualität? Und diese ganzen, unter Anführungszeichen, langweiligen Themen, die sind auch sehr, sehr zentral, weil ohne diese Fragen gescheit beantworten zu können, tue ich mir halt schwer, sinnvolle Sachen mit den Daten dann zu machen. Also wenn ich nicht weiß, wo meine Daten liegen, wie sie zustande kommen, welche systematischen Fehler da drinnen sind, dann kann ich sie ja nicht nutzen für irgendwas, was teilautomatisiert oder sogar automatisiert werden soll. Weil es ist dann einfach ein schönes Schloss zu bauen auf Sand. Das stürzt mir einfach ein. Da fehlt mir dann die Datenbasis dazu. Also das ist sicher. Und bei mir persönlich wird's wieder viel, das ist in den letzten Jahren generell so, an der Schnittstelle sein, irgendwo zwischen OpenShift und diesen Applikationen, die man dann drauf bauen will, irgendwie sicherzustellen, dass die Infrastruktur so da ist, dass sie dann das gut unterstützen kann, was man oben fordert, in irgendeiner Art und Weise. Genau, und was ich nur abschließend sagen wollte zu dem Thema vorher, es gibt so den Spruch, dass die größte Komplexität in der Software davon kommt, wenn eine Sache probiert, zwei Sachen zu machen. Und deswegen ist das auch so ein Grund, der für NetApp Trident entspricht, dass ich sage, ich habe ein spezialisiertes Storage-System außerhalb von meinem Cluster und ich habe eine Schnittstelle dazwischen. Und wenn eine Schnittstelle flöten geht, ist blöd, aber es heißt nicht Datenverlust und es ist nicht ganz so kritisch, als wenn das wirklich das Storage-System selber flöten geht. Also das ist mir nur eingefallen vorher, das wollte ich noch kurz bringen.
Schöne Abrundung. Danke dir. Christoph, hast du noch was wissen?
Ja, Matthias, du bist ja nicht nur in der IT unterwegs, sondern jetzt erst vor kurzem aus dem Urlaub frisch gekommen. Aber ihr habt es auch, ihr betreibt den kleinsten Kräuterbauernhof in Europa. Ist das richtig?
Also das ist vielleicht nicht ganz richtig, korrekterweise. Meine Frau und ich haben den kleinsten biozertifizierten Bauernhof in Österreich. Wir haben keine Tiere, das heißt, wir bauen hauptsächlich Heilkräuter an und meine Frau vor allem produziert Dinge rundherum mit diesen Heilkräutern. Also wir verkaufen nicht die Kräuter direkt, dazu sind wir viel zu klein, sondern sie macht halt Produkte daraus. Daneben haben wir Bienen, das ist ein sehr intensives Hobby, vor allem von mir und aber auch von meiner Frau. Wir imkern gemeinsam, sehr schönes Hobby. Momentan sind meine Bienen in der Winterruhe und ich freue mich schon wieder aufs Frühjahr, wenn es dann wieder losgeht. Und ja, wenn ihr ein Glas Honig haben wollt, lasst es mir wissen. Wir haben nur 10 Völker, also es sind keine Massen, aber guter, feiner Kärntner Bio-Honig.
Wie findet man das im Internet?
Unter lichtgut.at. Okay.
Das heißt, zwischen den Möbius-Schleifen ist es manchmal auch gut, ein bisschen sich um die Bienen zu kümmern.
Ein absolut schöner Ausgleich zur IT. Ja,
sehr gut.
Auch komplex.
Hochtypisierte Bienenstöcke, wo jede Biene gezählt wird.
Nein, wir machen die Fortsetzung einfach auf der Kräuteralm das nächste
Mal. Schauen wir uns Folge 2 an. Folge
2. Aber du sagst Bienen zählen. Weißt du, wie man die abzählt, wie viele Bienen in einem Bienenstock sind?
Sollte jetzt wissen, weil mein Bruder imkert auch, aber ich habe die Gabe abzuschalten.
Ja, Handzeichen. Man zählt alle Beine und dividiert durch 6.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Clemens, fürs Dabeisein und Mitmachen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke auch von meiner Seite. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir sagen einen guten Morgen, Mahlzeit oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch diese Folge anhört. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir wieder Daten flüstern.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.